Am Abend des ersten Tages der Wochen, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott ist Geist. So steht es im 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Gott ist Geist. Als Philosoph lese und höre ich diesen Satz mit einem gewissen Vorbehalt. Denn bevor etwas wirklich klar ist, muss man eigentlich wissen, was sein Gegenteil ist. Also bevor man weiß, was ein Satz bedeutet, muss man eigentlich verstehen, was er nicht bedeutet. Denken Sie zum Beispiel an die Aussage, St. Michael ist groß. Wer die Asamkirche in der Sendlinger Straße oder irgendeine Dorfkirche in Oberbayern vor Augen hat, der wird den Satz sofort verstehen. Aber stellen Sie sich jemand vor, der bis gestern noch in Rom war, so wie der Pater Rutishauser, der eben das Evangelium vorgetragen hat, der vielleicht den Petersdom besichtigt hat oder in der Basilika St. Paul vor den Mauern stand. Wenn der hört, St. Michael ist groß, wird er vielleicht in sich hineingrinsen und denken, naja, das hängt vom Standpunkt ab. Wir verstehen etwas nur, wenn wir einen Maßstab oder einen Vergleichspunkt haben. Gott ist Geist. Lassen Sie mich Ihnen zunächst etwas davon sagen, was Gott nicht ist. Gott ist nicht Materie. Gott ist nicht ein Teil der Welt in Raum und Zeit. Und Gott ist auch nicht das Universum im Ganzen. Gott ist nicht die Natur. In der Religionswissenschaft sprach man eine Zeit lang von sogenannten Naturreligionen. Und damit waren nicht Religionen gemeint irgendwelcher unkultivierter Völker oder wenig zivilisierter Menschen, sondern damit war gemeint, dass die Gläubigen die Natur buchstäblich für Gott halten. Doch man musste bald einsehen, dass da mit dieser Vorstellung etwas nicht stimmt. Denken Sie an jemanden, der eine Quelle oder einen Fluss, einen Baum oder einen Berg als heilig verehrt. Menschen, die glauben, dass eine Quelle für sie Leben bringt und deshalb heilig ist, die verwechseln diese Quelle doch nicht mit irgendeinem Bach. Oder jemand, der Angst vor einem Gebirge hat, weil Unheil droht, der hält diesen heiligen Berg doch nicht für ein beliebiges Stück Landschaft. Die naive Vorstellung, dass Gott einfach mit der Natur im Ganzen identisch sei, ist eher die Idee irgendwelcher Europäerinnen und Europäer in der Romantik, die in die Natur gehen, in den Wald, in die Berge oder ans Meer und meinen, da Gott zu finden. Und wahrscheinlich liegt da auch der Ursprung dessen, was wir heute die ökologische Bewegung nennen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte niemandem seine Liebe zur Natur ausreden. Und der Zustand unseres Planeten ist schlimm genug, dass wir gut daran tun, an der Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten. Aber Gott ist nicht Materie, Gott ist nicht die Natur. Und noch etwas Zweites, was Gott nicht ist. Gott ist auch nicht Intelligenz. Fast so verbreitet wie die Vorstellung, dass Gott irgendwie die Natur ist, ist die Meinung, er sei so eine Art vollkommener, übernatürlicher, unendlicher Intelligenz, gewissermaßen ein Superhirn, das alles weiß und dessen Aufmerksamkeit nichts entgeht. In der Aufklärung war die Vorstellung verbreitet von einem Gott, der genau weiß, was ist und was geschieht und der sogar weiß, was sein könnte und was geschehen könnte und der in seinem Geist die Wirklichkeit mit allem Möglichen vergleicht. Und weil Gott außerdem einsieht, was gut und was schlecht ist, sucht er das Beste aus und richtet danach die Welt ein. Der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace hat im 19. Jahrhundert die Fiktion entwickelt von einem Geist, der den Zustand des Universums ganz genau kennt, der um alle Gesetze der Natur weiß und der deshalb genau vorherberechnen und vorhersagen kann, was im nächsten Augenblick passieren kann. Gott, der Geist ist, ist nicht Intelligenz, er ist kein Laplace'scher Dämon. Gott ist Geist. Wer mit der griechischen Sprache vertraut ist, assoziiert bei dem Wort Geist, Pneuma, zunächst einmal sowas wie Hauch oder einen Luftzug. Und dabei ist noch unklar, ob es sich bei diesem Hauch eher um einen Wind handelt oder um den Atem des Menschen. In der Pfingstgeschichte aus der Apostelgeschichte war von dem Pneuma, von dem Hauch in dem ersten Sinn die Rede. Vom Himmel erhob sich ein Brausen, ein heftiger Sturm fuhr daher. Getöse. Der Autor der Apostelgeschichte beschreibt das Pneuma, den Geist, wie einen Wind, wie einen Sturm. Ganz anders die kurze Pfingsterzählung im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus hauchte die Apostel an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Man könnte diesen Satz auch anders übersetzen, nämlich folgendermaßen: Jesus blies die Apostel an und sagte, empfangt den Heiligen Hauch. Der Evangelist Johannes redet von dem Pneuma, von dem Geist, wie vom Atem eines Menschen. Was haben ein Gott, der Wind ist, und ein Gott, der Atem ist, miteinander gemeinsam? Das Pneuma, der Hauch, ist etwas Bewegtes und etwas, das in Bewegung setzt. So sehr, dass Wind, der sich nicht mehr bewegt, einfach aufhört, Wind zu sein. Oder dass ein Lebewesen, dessen Atem stillsteht, tot ist. Gott, der Geist ist, setzt in Bewegung. Das dürfen Sie auch im übertragenen Sinne hören. Gott bewegt unsere Herzen. Gott bringt uns buchstäblich zum Nachdenken. Im Lateinischen nennt man das Inspiration. Und auf Deutsch sagen wir Begeisterung. Im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs macht sich Paulus darüber Gedanken, wodurch dieser göttliche Geist begeistert. Und wozu Gott inspiriert. Und dann zählt er eine ganze Reihe von Gaben des Geistes auf. Charismen heißt es im Griechischen. Ein Charisma ist eine unerwartete und eigentlich auch unverdiente Gabe. Das deutsche Wort dafür lautet Gnade. In dem Abschnitt aus dem Korintherbrief, den wir gerade gehört haben, ist die Liste der verschiedenen Gaben des Geistes, der verschiedenen Charismen weggelassen worden. Wahrscheinlich, weil man bei der Auswahl Angst hatte, dass, wenn der Text am Ende zu lang ist, er die Zuhörenden nicht inspiriert, sondern ermüdet. Aber es kommt auch gar nicht so sehr auf die einzelnen verschiedenen Gaben und Charismen an. Es kommt darauf an, was der Geist tut. Und der Geist ist es, der diese Charismen zusammenführt und zusammenhält. Und auch dafür gebraucht Paulus ein Bild, nämlich das Bild von dem Leib, dessen verschiedene Glieder eine lebendige Einheit bilden. Und da sehen Sie im Hintergrund wieder das Motiv des Atems, des Hauchs. Der göttliche Geist, der in Bewegung setzt und zur Einheit bringt. Vielleicht beginnen Sie jetzt zu ahnen, warum in der frühen Christenheit die Vorstellung entstand, dass dieser göttliche Geist eine eigene, die dritte göttliche Person sein soll, neben dem Vater im Himmel und dem menschgewordenen Sohn. Vater und Sohn gehören zusammen wie die Glieder eines Leibes, die eine lebendige Einheit bilden. Vater und Sohn gehören zusammen wie die Gläubigen in der Gemeinde, die vom Geist belebt sind. Gott ist Geist. Gott ist nicht einfach Materie oder die Natur. Gott ist nicht bloß Intelligenz. Gott ist das belebende und bewegende Prinzip in der Natur ebenso wie im lebendigen Menschen. Gott ist Geist, der die Gegensätze zur Einheit führt, ohne dass dadurch alle gleich wären oder alle Unterschiede einfach egal würden. Amen.